Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Seit der Steinzeit schon interessiert sich der Mensch für den Weltraum. Er beobachtete systematisch den Himmel. Das belegen unter anderem Höhlenmalereien mit Sternmotiven. Das Zeitalter der Raumfahrt selbst begann am 4. Oktober 1957. Sputnik 1 wurde als erster Satellit ins All geschossen. Zum Vergleich, heute kreisen rund 13.000 Satelliten um die Erde. Das erste Lebewesen im Orbit war die Hündin Laika, auch im Jahr 1957. This is ground control to Major Tom. 1961 flog der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch ins All. 1969 folgte der bis heute größte Erfolg der Amerikaner. Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Die erste Frau im All war 1963 Valentina Tereshkova. 1978 flog Sigmund Jähn als erster Deutscher und einziger DDR-Bürger in den Weltraum.
Ich melde, der gemeinsame bemannte Weltraumflug UdSSR-DDR im Orbitalkomplex Soyuz 31, Salut 6, Soyuz 29 wurde erfolgreich abgeschlossen.
2025 nun gibt es weitere Höhepunkte. Mit Dorothee Bär haben wir die erste Bundesministerin für Raumfahrt und seit gestern zeigt Netflix erstmals Raumfahrt live. Ein Spiegelbild für das wachsende Interesse am All.
Ja, und gestern Nachmittag sollte es ja eigentlich losgehen, live übertragen eben auf Netflix. Der Start der Crew 11 Mission, der musste aber verschoben werden, 50 Sekunden bevor es losgehen sollte. Das war trotzdem ziemlich spannend. Man konnte letzte Vorbereitungen sehen, aufgeregtes Atem und dann, wie es eben abgeblasen wurde. Netflix überträgt die Inhalte von NASA Plus, das ist der NASA-eigene Streaming-Kanal. Und damit kommt der Weltraum für uns noch einfacher zu uns ins Wohnzimmer oder in die U-Bahn oder wo man eben streamt. Volker Schmidt ist Raumfahrtingenieur und ich bin sicher, dass auch er gestern zugesehen hat. Sie haben, guten Morgen, Herr Schmidt. Sie,
guten Morgen.
Sie haben ja 3 IS-Missionen von Alexander Gerst und Matthias Maurer geleitet, sind aktuell der Berater der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ja, waren Sie gestern auch kurz mal live auf Netflix dabei?
Ja, war ich. Ich habe also gesehen, wie die Crew wieder ausgestiegen ist und in die Quartiere zurückging wegen des Wetters. Ja.
Ja, auch da hat es geregnet. Ich würde gerne, bevor wir einsteigen in diese ganze Diskussion, warum Netflix das jetzt macht und wie spannend das ist, würde gerne wissen, was hat Sie, wie sind Sie zum Weltraum gekommen oder zu der Begeisterung oder dem Interesse dafür?
Ja, das hat ganz früh begonnen. Also natürlich einmal durch die Fliegerei, durch das Interesse, aber dann sehr schnell auch durch Raumschiff Enterprise. Wir haben es im Trailer geteasert. Captain Kirk, Mr. Spock, das hat mich begeistert. Und dann nachher natürlich die Mondlandung. Also das war einfach grenzenlos. The sky has not the limit, ja, wie man immer so sagt.
Ja, das ist schon, das heißt schon, sind schon prägende Sachen. Und jetzt kann man das live auch auf Netflix sehen. Das ist ja, man könnte das ja auch live auf dem NASA Plus Channel gucken. Netflix holt es jetzt noch näher an uns ran. Ist das für Sie auch ein Zeichen an einem wachsenden Interesse an der Raumfahrt schlechthin?
Also sicher, das Interesse wächst. Wir sagen ja heute Space for Everybody, also Weltraum für jedermann oder jeden. Und das hat schon natürlich spektakuläre Missionen oder einfach auch, das sind neue Inhalte, die in einem großen Publikum halt nicht so jetzt verbreitet werden oder sind oder bekannt sind. Und ja, das hat schon eine Möglichkeit, oder es gibt mit Netflix gibt es eine Möglichkeit, das einem breiteren Publikum eben bekannt zu machen. Einfach auch andere Inhalte, auch live dabei zu sein. Das ist ja, glaube ich, der wichtigste Punkt, ne? Dass man bei solchen Missionen live dabei ist, dann sieht man, okay, es klappt halt nicht, es ist ein technisches Problem oder Wetter oder irgendwas, dann wird es verschoben und das erhöht natürlich die Spannung auch ein bisschen.
Also ich persönlich kann mir das gar nicht wirklich live angucken, weil ich das viel zu aufregend finde und Angst habe, dass was Schreckliches passiert. aber okay, da ist jeder anders. Eigentlich ist ja jetzt, also was jetzt heute Nachmittag passieren soll und gestern eigentlich passieren sollte, ist ja eigentlich jetzt gar nicht so was Besonderes. Ne? Das ist ein Crew-Austausch auf der ISS. Also nichts Ungewöhnliches und trotzdem spannend.
Ja, genau, das ist also eine, wie soll ich sagen, Crew-Rotation, Crew-Austausch, genau. Alle halbe Jahr wird die 6-Monats-Crew sozusagen oder Increment-Crew ausgetauscht. Die fliegen alle 3 Monate, also dann kommen drei neue oder 4 neue Personen und dann werden die ausgetauscht und die bleiben dann wieder ein halbes Jahr, also so ein überlappende Crew. Und ja, das ist trotzdem spannend. Wir hatten das bei Matthias Maurer zum Beispiel auch. Es wurde die Startsequenz um 10 Tage verschoben, auch wegen Wetter. Und das ist in Florida natürlich ein bisschen unberechenbarer. Und wir haben es dann letzten Endes gar nicht mehr live mitbekommen vor Ort, sondern wir waren schon wieder zu Hause. Ja, wir konnten also das gar nicht sehen dann. Aber dann hätte man eben die Chance über Netflix das live einem größeren Publikum zu zeigen. Und wir haben es damals eben über NASA Plus oder NASA TV uns angeschaut, gespannt, gebannt oder im Studio zum Teil in der Live-Berichterstattung.
Also das nimmt ja vielleicht aber auch so ein bisschen den Filmen, die das sonst thematisieren, ja, wie soll man sagen, die Illusion. Also wir können das jetzt ja live sehen. Viel ist ja auch in ja, Musik, Film und Literatur, Raumfahrt ein Thema immer gewesen. Ist es noch? Sie haben mal gesagt, dass Ihr Lieblingsfilm Der Marsianer von Ridley Scott ist mit Damon in der Hauptrolle. Ist der tatsächlich realistisch oder warum gefällt Ihnen der Film so gut?
Ja, der hat natürlich, der ist schon sehr, 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 sehr nahe an der Realität, also muss man sagen. Und das DLR hat damals auch den Weg des Marsianers, also praktisch anhand realer Marskarten und unserer Mars-Express-Mission von der ESA nachge- oder vorgezeichnet, ne? Also das basiert auf realistischen Faktendaten. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache, spannend mit Witz, Humor, auch wenn es natürlich Hollywood ist, ist ganz klar. Ich persönlich denke, dass sich das nichts tut oder nichts nimmt. Ich glaube, das hat beides seinen Charme, seine Berechtigung und Science Fiction war immer der Vorreiter für die Weltraumfahrt sozusagen und das wird bestimmt auch so bleiben, aber was ich toll finde, ist, dass man eben, wenn man jetzt durch Arbeit oder sonst was nicht das live schauen kann, kann man sich vielleicht dann in der Mediathek abrufen oder dann nachträglich anschauen. Und das hat doch ein breiteres Publikum dann zur Folge, finde ich. Also das ist der Vorteil in meinen Augen. Und ich glaube nicht, dass der Science-Fiction-Bereich darunter sehr leiden wird. Im Gegenteil wahrscheinlich. Indem mehr Leute das sehen können, wird vielleicht das Interesse auch weiter angekurbelt. Kann ich mir gut vorstellen.
Vielleicht verlagern sich ja auch ein bisschen die Themen bei diesen Science-Fiction-Produktionen. Wir sprechen nämlich gleich hier im Programm noch über eine Ausstellung, die sich mit dem Auswandern in den Weltraum beschäftigt. Das klingt ja noch ein bisschen abwegig. Aber was gar nicht so abwegig ist, ist das Erzeugen von Materialien im Weltraum, das In-Space Manufacturing. Sie haben als Leiter der Mission mit Matthias Maurer beispielsweise die Betonfertigung im All untersuchen lassen. Wie kann das funktionieren und gibt es da gute Rahmenbedingungen im All dafür?
Ja, also auf der internationalen Raumstation oder im All kann man Experimente durchführen, die kann man auf der Erde gar nicht machen. Es gibt keine Möglichkeit, in keinem Labor solche Bedingungen dauerhaft nachzubilden, also die Schwerelosigkeit, wie eben im Erdorbit. Und ja, das hat schon Möglichkeiten oder gibt Möglichkeiten für neue Metalllegierungen. Wir hatten jetzt Beton an Bord mit den entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von deutschen Universitäten und auch dem DLR und das war sehr erfolgreich. Und dieses In-Space Manufacturing oder Herstellung im All, das wird sicherlich die nächsten 10, 15, 20 Jahre in Zukunft wird es zunehmen, weil es gibt eben Game-Changer-Potenzial für ganz viele Dinge, für Anwendungen, für Materialien, für Werkstoffe, weil ich eben Sachen herstellen kann, die ich auf der Erde nicht produzieren kann.
Das All wird immer ja begehbarer. Vielen Dank, Volker Schmidt, für diese Einschätzung und Erklärungen zu Dingen, die im All vielleicht möglich sind, die auf der Erde nicht möglich sind. Wir sprechen hier gleich noch über das Thema Auswandern im All. Wäre das was für Sie? Ganz kurz.
Ja, auf jeden Fall. Zeitweise zumindest.
Zeitweise. Na gut, okay. Vielen Dank soweit, ja. Schönen Tag
Gerne.
noch.